Die Zeitenwende. Wie groß ist die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Drei Tage nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine stellte Bundeskanzler Olaf Scholz im Deutschen Bundestag am 27. Februar 2022 die Zeitenwende vor. Russland als Aggressor und damit als Gefahr für die Sicherheit Europas, das war eine dramatische Lageänderung für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Und sie erforderte eine radikale Neuausrichtung, vor allem hohe Investitionen in die Bundeswehr und tatkräftige Unterstützung für die Ukraine. Der Journalist und Autor Christian Schweppe hat viele Akteure dieser Zeitenwende begleitet und gerade eine Bilanz in Form einer Langzeitreportage vorgelegt. Guten Tag, Herr Schweppe.
Hallo.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Schweppe, Zeiten ohne Wende heißt Ihr Buch, Untertitel Anatomie eines Scheiterns. Ist das nach knapp 3 Jahren jetzt schon ein abschließendes Urteil?
Also ich würde sagen, für den Moment ist das das erste Zwischenfazit dieser sogenannten Zeitenwende. Aber sie kommt natürlich, es kommt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo alle darauf schauen, eben weil ja der Wahlkampf begonnen hat, eine neue Bundesregierung gesucht wird und der Bundeskanzler, der diese wirklich damals historische Rede ja gehalten hat, die Zeitenwende-Rede, der hat ja immer gesagt, Sie können mich an meinen Worten messen. Und genau das habe ich jetzt einmal getan für dieses Buch und komme zu dem Schluss nach 2,5 Jahren der wirklich intensiven Recherche, dass der Anspruch und die Wirklichkeit bei der deutschen Zeitenwende sehr weit auseinanderklaffen.
Ist das denn fair? Die Bundesregierung investiert schließlich in absoluten Zahlen so viel Geld wie nie zuvor in ihre Streitkräfte, in die Bundeswehr, stationiert dauerhaft eine Brigade in Litauen und holt US-Mittelstreckenraketen nach Deutschland. Das ist doch eine ganze Menge.
Ja, das ist nicht nichts erstmal. Und man kann auch sagen und sollte auch sagen, das Land ist ein anderes als eben an diesem 27. Februar 2022. Damals, wie gesagt, eine wirklich historische Rede, eine Zäsur, auch in der Analyse von Olaf Scholz, also sicherheitspolitisch. Er hat ja gesagt, die Welt ist jetzt eine andere als die Welt davor. Wenn man dann aber schaut, was insgesamt daraus in der Tiefe geworden ist, dann gibt es wirklich viele Punkte, die mehr offen sind als schon gelöst. Also 2 große Punkte sind die Waffenlieferungen an die Ukraine, aber eben auch die Investitionen in die eigene deutsche Rüstung. Und ein großes Versprechen war ja wirklich, wir investieren als Bundesrepublik wieder, also dauerhaft mehr und ernsthaft in unsere Sicherheit. Die 2% der NATO, 2% der Wirtschaftsleistung. Und was das angeht, da ist man in den letzten 2,5, 3 Jahren einfach unter dem geblieben, was man angekündigt hatte.
Diese beiden Hauptaspekte werden wir gleich vertiefen. Auf dem Umschlag Ihres Buches sind Kanzler Scholz und sein aktueller Verteidigungsminister Boris Pistorius abgebildet. Ich weiß nun, dass Autoren nicht unbedingt Einfluss haben auf die Umschlaggestaltung Ihres Buches, aber das sind ja nicht die einzig tragenden Akteure. Oder sind sie das für Sie, die Protagonisten Pistorius und Scholz?
Also es sind 2 unterschiedliche Protagonisten. Boris Pistorius ist ja in der Zeitenwende sozusagen dazugestoßen. Er kam dann im 2. Jahr als Nachfolger von Christine Lambrecht, die ja sehr lange noch als Ministerin ihren Dienst getan hatte, lange verglichen mit der Kritik, die es früh gegeben hatte. Und Frau Lambrecht ist ja ins Amt gesetzt worden von eben Olaf Scholz. Er hat sie sehr lange verteidigt, er hat sie angekündigt mit den Worten, sie wird eine ganz große Verteidigungsministerin sein. Scholz hatte, so wie man hinter den Kulissen hört, eigentlich eher die Idee, dass das jemand machen sollte im Verteidigungsministerium, der jetzt also dieses Ministerium mit den vielen Schlagzeilen, häufig ja auch Skandalen und Problemen, einfach mal aus den Schlagzeilen heraushalten würde. Und dann kam dieser Krieg, Tag 81 war das, der noch sehr jungen Ampelregierung damals. Und plötzlich hatte Frau Lambrecht das wichtigste Ministerium, was also heute von Herrn Pistorius geführt wird. Er hat deutlich weniger Spielraum als seine Vorgängerin. Dieses Momentum ist ein bisschen weg. Und der Kanzler auf der anderen Seite des Covers, der steht natürlich allen voran. Nicht nur für die Zeitenwende, seine Zeitenwende, sondern eben auch für diesen Kurs, den ich über diese Zeit verfolgt habe. Dieses Zauderns, dieses Zögerns, da ist mehr nicht umgesetzt als umgesetzt. Und deswegen ist der Bundeskanzler also auch auf diesem Cover.
Vor welchen Herausforderungen steht denn die Bundeswehr so im großen Maßstab, um die Zeitenwende zu bewältigen?
Vor riesengroßen. Also die Bundeswehr steht an einem Punkt immer noch, wo sie eine Zeitenwende Bundeswehr werden muss. Das Problem ist nicht, dass zum Beispiel die Motivation nicht groß genug wäre, aber dieser Mix aus kleinen und großen Problemen, der ist eben das, was die aktuelle Lage bestimmt. Also wir reden vor allem über das Problem des Personals. Wir haben eine Bundeswehr, die schrumpft, aber teurer wird und die gleichzeitig immer mehr Aufträge erledigen soll mit immer weniger Mitteln aktuell. Die Bundeswehr musste ja auch doch viel Gerät an die Ukraine abgeben. Also politisch entschieden, richtigerweise entschieden. Aber es fehlt eben in deutschen Kasernen und deswegen haben wir den ja doch paradoxen Punkt, gerade in der Geschichte der Zeitenwende, dass die Bundeswehr eigentlich wehrloser ist als zu Kriegsbeginn.
Der Kanzler hatte ja im Februar 22 dann im Rahmen seiner Zeitenwenderede auch so ein Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt. 100 Milliarden, um die Streitkräfte so auszurüsten, dass sie in der Lage sind, Deutschland tatsächlich zu verteidigen. Das klingt für einen Laien nach viel Geld, für Soldaten auch.
Also es ist viel Geld, unstrittig. Auch wenn Rüstungsvorhaben wirklich viel Geld kosten, das sind oft Milliardenprojekte. Trotzdem als Steuerzahlender 100 Milliarden, das ist nicht nichts. Und die müssen natürlich also auch ordentlich angelegt werden. Und wenn man sich das anschaut, wie viel dann tatsächlich abgeflossen ist aus diesem 100-Milliarden-Topf, kann man ja sagen, dann würde man ja denken, okay, das war eilig, das war dringend und neu angekündigt, das wurde also auch schnell ausgegeben. Und im ersten Jahr der Zeitenwende, 2022, da sind real abgeflossen genau 0 Euro. Und das zeigt, wie lange diese Projektzeitpläne einfach sind. Das ist bei Rüstungsprojekten so, aber man hätte noch schneller sein können und müssen. Und heute fragt es sich also umso mehr, was ist denn aus diesen 100 Milliarden geworden? Und Stand heute sind wir also noch wirklich Jahre entfernt von dem neuen Kampfjet, von den neuen Patriot-Luftverteidigungssystemen und all diesen Dingen, die dringend gebraucht werden. Und deswegen haben wir eben also eine Situation, wo das, was also bald an neuer Sicherheit kommen soll, einfach noch nicht da ist.
Warum läuft das denn so zäh mit den Beschaffungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Beschaffungsamt der Bundeswehr, das viel gescholtene, aber auch zu Recht gescholtene Riesenamt in Koblenz hat natürlich viel zu tun. Es sind bestimmte Stellschrauben geändert worden, also beim Vergaberecht, bei ganz vielen auch da bürokratischen Schritten. Da sind Dinge angefasst worden, aber immer noch ist das nicht so, dass die Beschaffung einwandfrei funktioniert. Es gibt immer noch Beispiele, wo viel zu lange irgendetwas ausgeschrieben wird oder vor allem auch in der Leistungsanforderung, die man gerne hätte, immer noch was dazukommt und man eben doch wieder diese deutschen Goldrandlösungen hat, wie es ja immer so schön hieß. Deshalb ist auch die Beschaffung weiter ein Problem. Spezialkräfte der Marine wäre so ein Beispiel. Die brauchen ganz dringend neue Festrumpfschlauchboote, wie die heißen, damit die eben üben können, damit die ihren Job machen können, eben auf der See. Und die haben sie nicht. Und die sind schon einmal bestellt worden. Dann hat sich rausgestellt, es sind einfach total unrealistische Ausschreibungskriterien. Dann musste das storniert werden, obwohl alle das immer in der Bundesregierung beteuert hatten, dass die auf jeden Fall kommen. Tja, und bis heute sind sie also nicht nachbestellt und bis heute sitzen die da sprichwörtlich auf dem Trockenen. Dieses Beharren am üblichen Protokoll, Business as usual zu machen und ja, mit einem solchen Denken, mit einem solchen Mindset ist eben etwas wie eine Zeitenwende nur schwierig zu gestalten. Und dann braucht es, würde ich sagen, eben auch Impulse von oben. Und die können aus dem Ministerium kommen, aber auch ein Ministerium, eine Ministerin, ein Minister ist ja nur so gut wie der Kanzler oder die Kanzlerin eben von oben auch erlaubt, so zu sein. Und da fehlt mir einfach extrem der politische Wille dieses Bundeskanzlers. Vor allem, wenn man ihn eben einfach nur an den eigenen Ankündigungen und Worten misst.
Nochmal zu den 100 Milliarden Sondervermögen. Das klingt ja so, dass das ein eigener Posten wäre. Mhm. Wurde auch von Kanzler Scholz so angekündigt. Inzwischen ist es aber offenbar so, dass die 2% des Bruttosozialproduktes, das die Bundesrepublik angeblich für Rüstung ausgibt, dass es dazu hinzugezählt wird. Das ist doch eine Mogelpackung.
Ja, wenn man sich wirklich die Realitäten dieses Sondervermögens anschaut, dann ist das genauso, wie Sie es schon andeuten. Das hat eine interessante Wandlung hinter sich. Erst hat man gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall nicht verpflichten, grundgesetzlich, dass es diese 2%, die angekündigt sind, also immer sein müssen. Also man blieb eher dabei, dass das sozusagen freiwillig ist, ein eigenes Ziel, aber eben nicht gesetzlich festgeschrieben, auch wenn für das Sondervermögen ja eine Gesetzesänderung nötig war. Und dann gibt es so ein paar Punkte, die wirklich problematisch sind. Also der erste: mit dem Sondervermögen durfte keine Munition gekauft werden. Und Deutschland hat ein riesengroßes Munitionsproblem. Es ist vielleicht das größte in der Zeitenwende. Das heißt, das ist schon mal übersehen worden. Und dann fing man an, auch in Jahr 2 dieser 100 Milliarden plötzlich irgendwie Projekte hin und her zu schieben aus dem regulären Verteidigungshaushalt, den es ja auch noch gibt. Also sozusagen der Sondertopf und der eigentliche Haushalt, das sind ja zwei Geldtöpfe. Und jetzt fing das Ministerium an, Projekte hin und her zu schieben. Man fing plötzlich an, von diesen 100 Milliarden doch nicht mehr die großen Projekte nur noch zu finanzieren, sondern irgendwelche Betriebsausgaben. Heute sind wir da, wo sogar einfach Anschubfinanzierungen nur geleistet werden aus diesen 100 Milliarden. Und um all das kurz einmal zusammenzufassen, von außen ist sehr schwer zu beurteilen, was eigentlich mit diesen 100 Milliarden jetzt gemacht wurde und wie sie dann tatsächlich konkret unsere Sicherheit schon jetzt oder wenigstens mittelfristig tatsächlich erhöhen.
Herr Schweppe, Sie haben vorhin gesagt, ein Verteidigungsminister, eine Verteidigungsministerin kann nur so gut sein wie sein oder ihr Chef. Aber Verteidigungsminister Boris Pistorius hat aber mehr Haltung gezeigt. Zum Beispiel will er, dass die Bundeswehr kriegstüchtig ist. Diese Kriegstüchtigkeit, die Wehrhaftigkeit, trifft es eigentlich auf die soldatische Identität der Streitkräfte? Die waren ja über Jahrzehnte hinweg eher so als globale Sozialhelfer unterwegs.
Ja, es waren tatsächlich eher so Stabilisierungs- und Hilfseinsätze, das ist richtig. Die Bundeswehr war da lange drauf ausgelegt und jetzt muss sie sich also wirklich fokussieren auf das, von dem wir alle dachten, das spielt vielleicht nicht mehr so eine große Rolle in diesen Zeiten, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung ist ja auch so ein Begriff, den wir alle gelernt haben. Und das ist aber der Kern einfach militärischer sozusagen Tätigkeiten. Die Bundeswehr musste sich da eigentlich vom Mindset her, glaube ich, nicht groß umorientieren, wenn man mit Soldatinnen und Soldaten spricht. Für die ist das ja auch das Normalste der Welt, dass es eben Streitkräfte gibt. Steht sogar im Grundgesetz im Deutschen drin. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, also immer zur Verteidigung. Auch wenn Boris Pistorius dann etwas sagst wie Kriegstüchtigkeit, dann meint er damit, so hat er es auf Nachfrage ja auch nochmal klargestellt, dass das eben ein Verteidigungsfall meint und natürlich keinen Angriffskrieg.
Aber es ist schon eine andere Haltung.
Natürlich. Es ist ein klares Wort. Man hat ja auch gesehen, dass die Debatte da wirklich sehr groß drum war. Er sagt immer, er hätte das bewusst benutzt, bewusst gesetzt, um eine solche Debatte in Gang zu bringen. Wenn man dann so ein bisschen sich aber auch umhört im Ministerium, dann gibt es auch so Runden, wo dann schon wieder gesagt wurde, zumindest zuletzt, naja, wir sollten das vielleicht doch nicht mehr so oft benutzen, dieses Wort kriegstüchtig. Das hat, glaube ich, schon auch mit dem Kanzleramt zu tun, denn man schaut im Kanzleramt von Olaf Scholz doch sehr genau darauf, was Boris Pistorius dort in seinem Ministerium eben macht, wie er agiert. Denn wir haben, und da kommen wir wieder auf das Cover meines Buches eben, die Situation, das sind einfach zwei Gegenspieler gerade. Auch wenn sie
also
das,
eher Antagonisten.
Ja, also öffentlich natürlich nicht, aber also ich glaube, Boris Pistorius ist sich sehr klar, dass das auch im Wahlkampf jetzt schwierig wird. Wie soll er denn für Olaf Scholz Wahlkampf machen, wenn er ja eigentlich der beliebteste Politiker aktuell ist und Olaf Scholz der unbeliebteste eher? Das ist eine etwas paradoxe Situation, da müssen die jetzt mit umgehen. Er selbst will ja auch Bundestagsabgeordneter werden. Man darf ja nicht vergessen, er hat gar kein Mandat aktuell. Das heißt, ihm fehlt auch in der SPD-Fraktion einfach Standing und so ein bisschen auch Rückhalt. Und deswegen sind es auch da gerade interessante Zeiten.
Mal weg von diesem Aspekt der Bundeswehr, die kriegstüchtig werden soll oder zumindest so ausgerüstet, dass sie Deutschland verteidigen könnte im Fall der Fälle, und hin zur Hilfe für die Ukraine, diesem anderen wichtigen Aspekt. Deutschland wollte ihr mit Geld und Material helfen, damit das Land sich gegen Russland behaupten kann. Aber das stockte sehr früh. Woran lag's?
Das stockte sehr lange. Wir hatten im ersten Jahr der Zeitenwende ja diese Debatten eigentlich wirklich um jedes Waffensystem, und das ganze Land stritt auch darüber, soll man das abgeben oder nicht. Das ist ja auch erstmal berechtigt für Deutschland, eine völlig neue Situation. Wir liefern wirklich Waffen in ein Kriegsgebiet, das hat es noch nie gegeben. nach Aufstellung der Bundeswehr. Und da ist es dann so, dass einfach die Entscheidungen auch des Bundeskanzlers einfach sehr lange gedauert haben. Scholz hat immer gesagt, dass er das also auch mit den internationalen Partnern alles abstimmen wollte, keine deutschen Alleingänge. Jetzt gerade bei der bekannten Taurus-Debatte sieht man es ganz gut. Plötzlich hat die US-Regierung sich ja nochmal bewegt. Also die Kurzstreckenraketen, die amerikanischen, freigegeben für die Ukraine, was also eine Debatte, ob man jetzt also auch Langstrecken oder Mittelstrecken Reichweite freigeben soll oder eben den Taurus-Marschflugkörper.
Vor allem zum Angriff auf russisches Territorium, genau, das ist das Problem.
Das ist also der Sinn dahinter, wirklich hinter der Front Munitionsdepots, Flugplätze anzugreifen, um also auch den Nachschub von Russland zu unterbinden. Naja, da ist jetzt eigentlich eher so, dass der Alleingang dann doch da ist bei Scholz. Er will sich da nicht bewegen. Das hat er jetzt bei seiner Ukraine-Reise auch nochmal betont und tut er auch im Hintergrund sehr, ja, sehr konstant. Ich gehe nicht davon aus, dass er seine Meinung da verändert. Aber bei der Waffenhilfe also hat vieles sehr lange gedauert. Und gleichzeitig das, was also aus den Bundeswehrbeständen abgegeben wurde, tut der Bundeswehr auch weh. Also so 10.000 Schuss Munition zum Beispiel, das reicht der Ukraine vielleicht anderthalb Tage, zwei Tage an der Front. Und der Bundeswehr, das sagen dann auch Generäle, tut es wirklich sehr weh. Und auch da sieht man schon wieder, wie weit der Weg da ist.
Wenn Sie den Kanzler und sein Verhalten jetzt so beschreiben, dann muss man ja eigentlich konstatieren, dass er sich Joe Biden, den amerikanischen Präsident, dem er angeblich so nahe steht, dass er sich hinter dem teilweise versteckt hat, dass auch ein bisschen Opportunismus hintersteckt. Aber warum eigentlich? Wovor hat er denn Angst?
Also wenn man sich anschaut, wie der Bundeskanzler politisch agiert, auch hinter den Kulissen, was er für eine Art Politik macht, sozusagen die Methode Scholz, dann ist das schon so, dass er sehr schnell eine Meinung hat und die dann häufig auch nicht mehr verändert. Also ich habe mit früheren Kabinettsmitgliedern gesprochen, die sagen, Angela Merkel hat immer sehr viel gelesen bei solchen Treffen, wenn also zum Beispiel Berater kamen und sie sich eine Meinung einholen wollte zu einem Fachthema und hat dann ganz viele Fragen gestellt. Und bei Olaf Scholz soll es eher so sein, der liest auch wahnsinnig viel, aber er hat dann schon einen Eindruck, eine Position, eine Meinung und stellt gar nicht mehr so viele Fragen, weil er das Gefühl hat, na, ich weiß das ja schon. Ja, Sie hatten ja auch gefragt, was ist denn die Angst oder was steht denn dahinter? Und das ist eben schon das, was er jetzt auch einfach auch öffentlich sagt, nämlich diese Zitat, furchtbare Eskalation. Das ist so ein Wort, ein Begriff, den hat er schon häufig benutzt. Und diese Angst vor einer Eskalation, die führt er immer wieder an. Jetzt ist es aber so, die Eskalation ist ja längst da und sie kam von Russland, denn Russland hat die Ukraine überfallen und nicht andersherum. Und deshalb ist es also sicherheitspolitisch schwierig, einfach eine Zeitenwende auszurufen, der Ukraine volle Souveränität zuzusagen und dann aber im Hintergrund auch durchblicken zu lassen. Einmal, man will viele Schritte nicht gehen, eben aus vor allem Angst, oder wie er positiv formulieren würde, Besonnenheit. Er will ja ein besonnener Kanzler sein. Und ja, da gehen wir jetzt genau rein in den Wahlkampf. Wenn er besonnen ist, dann sind natürlich alle anderen nicht besonnen. Und er sagt das sehr, sehr zugespitzt aktuell, dass man eigentlich nur ihn wählen könne und alle anderen eben diese Eskalation befeuern würden. Ich finde das sehr, sehr problematisch. Der Bundeskanzler spielt da wirklich mit der Angst. Und das sollte ein Bundeskanzler nicht tun. Das sollte kein Politiker tun. Und da sehen wir, wie zugespitzt die Zeiten jetzt schon sind. Und wir sind ja gerade erst am Anfang des Wahlkampfs.
Scholz Rede von der Zeitenwende vor fast 3 Jahren, die war ja auch für die Bürger gedacht. Haben Sie den Eindruck, dass das nachhaltig Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen hat, dass es dann Sinneswandel in der Einstellung zu Verteidigung, zur Bundeswehr gegeben hat?
Also ich glaube, es hat sich schon etwas getan. Für viele ist, glaube ich, auch die Uniform noch mal normaler geworden im Alltag, also auf Bahnfahrten zum Beispiel. Früher war es immer so ein höfliches Desinteresse, was festgestellt wurde mit Blick auf die Bundeswehr. In diesem Buch beschreibe ich es ein bisschen so, dass sich das Land jetzt auch erstmal wieder erinnert hat. Ach, wir haben ja diese Bundeswehr, was machen die eigentlich? Und da haben viele also erstmal wieder angefangen, sich damit zu beschäftigen, Sicherheitspolitik, was wollen wir denn an Sicherheit? Was sind wir bereit dafür auszugeben? Und dann haben wir natürlich ganz konkret einfach Situationen. Auf der Autobahn gibt es Militärkolonnen verstärkt, da muss ich irgendwie mich ein bisschen zurücknehmen. Es kann sein, wenn ich in den Mallorca-Urlaub fliege, dass irgendwie eine große Militärübung stattfindet und der Luftraum gesperrt ist und ich dann warten muss. Einfach so Sachen, gibt auch zum Beispiel Heeresflugabwehr, die haben viele Helikopter und haben dann häufig Beschwerden bekommen damals, als es das noch gab, dass zum Beispiel so Sonnenblumenfelder einfach durch diesen Luftstoß plattgedrückt wurden und solche Dinge. Und all diese kleinen Dinge zeigen, glaube ich, dass es uns alle betrifft und uns alle diese Zeitenwende angeht. Ich glaube, da hat sich viel getan, aber ich würde auch sagen, dass in vielen Köpfen es noch nicht angekommen ist, wie ernst die Lage ist. Und dass das nichts ist, was wir ignorieren sollten, denn Probleme, die man ignoriert, die werden ja eher größer als kleiner. Und so ist es also auch in der Sicherheitspolitik.
Und das wäre auch eine Aufgabe für den Kanzler oder eher für seinen Verteidigungsminister, das zu erklären?
Ich würde sagen, für alle. Also für das gesamte Kabinett, für die gesamte Bundespolitik. Es gibt ja auch viele Fachpolitikerinnen und Politiker, die sich damit regelmäßig auseinandersetzen. Den Verteidigungsausschuss, auch das so ein Gremium, von dem plötzlich alle nach dieser Rede merkten, ach ja, das gibt's ja. Aber natürlich muss ein Bundeskanzler da doch vorangehen. Und gerade wenn er das ankündigt, gerade wenn er von einer Zeitenwende spricht, dann muss das eigentlich viel mehr mit Nachdruck gelebt und geschildert werden und klar gemacht werden, warum uns das eben alle angeht. Und so ist es bislang eher, es ist zu wenig passiert, es ist zu spät passiert, auch mit Blick auf unsere eigene Sicherheit. Und um vielleicht einen aktuellen Bogen zu schlagen, wir sprechen in diesen Tagen wahnsinnig viel über den sogenannten hybriden Krieg. Das sind also Aktionen, die nicht mit traditionellen Militärmitteln ausgeführt werden, sondern alles, was anders stattfindet, von Cyberangriffen bis zu Destabilisierungsaktionen. Und wir sehen in der Ostsee plötzlich regelmäßig fast schon beschädigte Datenkabel. Wir sehen Sabotageakte im Land. Die Sicherheitsbehörden, die warnen da extrem, die Deutschen. Und da können wir also sehen, dass wir, wenn wir in diesem Modus denken, Frieden, Krise, Krieg, dass wir nicht mehr ganz im Frieden sind. Und die Bundeswehr auch sagt, wir sind schon längst in der Krise mindestens.
Herr Schweppe, zum Schluss noch einen Ausblick. Die Regierung, die vor den Herausforderungen der sicherheitspolitischen Zeitenwende stand, die ist ja im Grunde passé. Es wird bald eine neue geben. Wir haben Bundestagswahlen. Was muss die nächste Bundesregierung tun, damit Deutschland wehrhaft oder vielleicht sogar kriegstüchtig wird?
Also wir brauchen eine Zeitenwende 2.0, kann man eigentlich sagen. Eine neue Regierung, welche auch immer das sein wird, die steht vor wahnsinnig großen Aufgaben. Die Zeitenwende bislang hat sich ja dadurch mit dieser Ampelkoalition so ausgedrückt, dass also nichts sich so sehr zeigte wie die Blockaden dieser Dreierkonstellation wie in der Ukraine und Sicherheitspolitik. Und das muss anders werden. Das wird sehr genau beobachtet werden und wir müssen vor allem über das Geld sprechen. Denn darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Da fehlt einfach ein wahnsinnig großer Betrag absehbar. Die jetzige Regierung unter Olaf Scholz, die hat das schön an die neue Regierung outgesourced als Problem. Alle wissen, wir steuern auf diese riesige Milliardenlücke zu, damit wir also eben diese 2%, die der NATO versprochen sind, einhalten können. Und diese 2% werden ja eher mehr werden. Also die neuen NATO-Ziele, die sind eher in Richtung 3%. Wir warten alle darauf, wenn am 20. Januar Donald Trump Präsident in den USA wird, was dann passiert mit Blick auf die Ukraine, aber eben auch mit Blick auf das, was von der NATO und dann eben von allen Mitgliedern abverlangt werden wird. Und das heißt, wir müssen noch viel mehr für die eigene Sicherheit tun, auch für die westliche Sicherheit. Und deshalb ist davon auszugehen, dass da noch viel mehr auf das Land zukommt und dass das alles noch viel teurer wird. Und genau das dann politisch auch zu erklären und bei einer schlechten Wirtschaft dann auch erklären zu müssen, dass man vielleicht an anderer Stelle einsparen muss, das ist gar keine leichte Aufgabe und das muss sehr gut kommuniziert werden und erklärt werden. Und auch das ist ja nun etwas, was dieser Bundeskanzler eher nicht getan hat.
Vielen Dank, Christian Schweppe.
Danke ebenfalls.
Deutschlands sicherheitspolitische Zeitenwende. Der Journalist Christian Schweppe hat eine Bilanz in Buchform vorgelegt. Titel Zeiten ohne Wende. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.